Der Alte in der Erde zitterte ein ganz klein wenig, schauderte und bemühte sich, in seinen seit undenklichen Zeiten andauernden Traum zurückzufinden. Irgendetwas störte ihn, drohte, ihn aus dem dunklen Schlaf zu erwecken. Doch dieser Schlaf war zu einer Gewohnheit geworden, die beinahe alle seine Bedürfnisse befriedigte. Er klammerte sich an seine schrecklichen Träume von Wahnsinn und Chaos, von der Hölle des Lebens und dem Entsetzen des Sterbens, von den Freuden des Blutes, des Blutes, des Blutes. Und er spürte die kalte Umarmung der verkrusteten Erde, die ihn einschloss, die ihn hinunterdrückte, die ihn in seinem düsteren Grab festhielt. Und doch war diese Erde etwas Vertrautes und enthielt keinen Schrecken mehr für ihn. Die Dunkelheit war die eines verdunkelten Zimmers oder eines tiefen Gewölbes. Eine undurchdringliche Düsternis, die zu ihm gehörte, die unwirtliche Natur und Lage seines Mausoleums isolierte ihn nicht nur von der Welt, sondern schützte ihn auch vor ihr. Hier war er in Sicherheit. Zwar für immer verflucht, falls nicht irgendein wundersames Eingreifen der Schöpfung alles änderte, aber auch sicher. Und diese Sicherheit hatte einiges für sich. Er war sicher vor jenen Menschen, bloß Menschen, zumeist nicht mehr, die ihn hierher verbannt hatten. Denn während seiner andauernden Träume hatte das verschrumpelte Ding im Boden vergessen, dass diese Menschen schon lange nicht mehr lebten. Auch die Söhne jener Männer waren längst gestorben und auch deren Söhne und deren. Das uralte Ding unter der Erde hatte 500 Jahre lang gelebt und noch einmal so lang untot in seinem unheiligen Grab geruht. Über ihm, im Dunkel einer Lichtung zwischen reglosen, schneebeladenen Bäumen, bezeugten die umgestürzten Steine und Platten seines Grabes einiges von seiner Geschichte. Doch nur das Ding selbst wusste wirklich alles. Sein Name? Nein, die Vampiri haben eigentlich keine Namen. Sein Wirtskörper hatte Tibor Ferenczi geheißen. Und anfangs war Tibor ein Mann gewesen. Doch das lag beinahe 1000 Jahre zurück. Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten. Herzlich willkommen, liebe Freunde der dunklen Geschichten, zu einer zweiten überraschenden Ausgabe zu Nekroskop. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon die Rezension zu Band 1 damit beendet habe, dass mich der Schluss des ersten Bandes von Nekroskop tatsächlich so neugierig gemacht hatte, dass ich sofort zum zweiten greifen musste, dann wäre es ziemlich gemein von mir, wenn ich euch auf die Buchbesprechung des zweiten Bandes jetzt irgendwie Wochen oder gar Monate lang warten lasse. Und deswegen etwas außerhalb der Reihe. Nicht wie sonst immer freitags schiebe ich diese Rezension zu Nekroskop Band 2 hier einfach dazwischen. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Zunächst einmal der Klappentext. Zu glauben, der Kampf gegen die Vampirbrut sei entschieden, war ein Irrtum von Harry Coach. Denn der Nekroskop kannte Julian Budescu noch nicht, der schon vor seiner Geburt mit den Fähigkeiten der Vampire ausgestattet wurde und der sich daran macht, eine Armee von Untoten zu erschaffen. Eine Armee, die so mächtig ist, dass selbst Harry Coach, der Mann, der mit den Toten spricht, vom Schrecken gepackt wird. Die Frage, die sich mir nach Beendigung des ersten Bandes von Nekroskop tatsächlich stellte, ist, die mich auch so neugierig machte, dass ich meiner Gewohnheit zuwiderhandelte. Normalerweise mache ich gerne bei solchen Reihen, wenn die Bücher in sich gut abgeschlossen sind und nicht so üble Eis- und Feuer-Cliffhanger haben, mache ich tatsächlich gerne mal zwischen den einzelnen Bänden eine Pause. Hier war es einfach so, dass ich dachte, irgendwie, was macht man als Autor, wenn man in dem ersten Band einer Reihe am Ende einfach mal gleich Protagonisten und Antagonisten platt gemacht hat? Gut, ich meine, mit dem Universum, was Lumley geschaffen hat, um Harry Coach, den Totenhorcher, hat er schon Möglichkeiten, das zumindest für den plausibel zu lösen. Das ist auch kein Spoiler, weil dass es mit ihm irgendwie weitergeht, gibt halt der Klappentext schon her und auch das Wissen, dass noch ganz viele Teile folgen. Coach ist halt irgendwie immer noch da, kann auch als Toter natürlich weiterhin mit den Toten reden und auch mit einigen Lebenden reden. Und deswegen kann er auch seine Arbeit für diese Organisation weiter fortführen. Und dann passiert aber etwas, dass Lumley einen neuen Antagonisten kreiert. Und da wurde es für mich tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, er schafft einen Antagonisten, von dem er uns dann glaubhaft machen will, dass der eigentlich schon vor den Ereignissen, die er im ersten Band der Reihe geschildert hat, in Anführungsstrichen gezeugt wurde. Und die Problematik ist für mich nicht nur das, wobei das auch schon tatsächlich so ein Plothole ist, ne? Irgendwie so nach dem Motto, warum sind die Hobbits nicht gleich mit den Adlern nach Mordor geflogen, um den Ring da reinzuschmeißen? Wäre plausibler gewesen, dann hätten wir nicht diese Geschichte gehabt. Und hier ist es so ähnlich. Hätte er diesen Protagonisten, also diesen neuen Antagonisten nicht geschaffen, hätten wir die Geschichte, den zweiten Band, nicht gehabt. Das Problem ist nur für mich, dieser neue Antagonist, wie im Klappentext wurde erwähnt, Julian Budesco, der kriegt nicht annähernd so ein wirklich cooles Profil, wie es Dragosani in Band 1 hatte. Budesco ist, das ist auch kein Spoiler, ist Vampir, er ist es irgendwie von Geburt an und damit ist er irgendwie böse. Da fehlt irgendwie jede Motivation, warum er so handelt. Das war das Coole in Band 1 bei Dragosani. Er war ein Mensch, er hatte bestimmte Fähigkeiten und entwickelte sich dann langsam zu diesem wirklich, wirklich guten Antagonisten. Und Budesco ist einfach kein guter Antagonist. Und ich hatte dann irgendwann den Eindruck, dass Lumley das beim Schreiben auch bemerkt hat, dass das nicht ausreicht für die Geschichte. Und deswegen lässt er den uns aus Band 1 schon völlig bekannten Tibor Ferengi, diesen uralten Vampir, der dort in der Erde begraben liegt, lässt er den einfach nochmal seine eigene Geschichte erzählen. Und das ist total überflüssig und auch langweilig, weil diese Geschichte, die Lumley seinen uralten Vampir erzählen lässt, die unterscheidet sich tatsächlich in keinster Weise von der Geschichte, die wir alle kennen, wenn wir auch nur ein einziges Vampirbuch gelesen haben oder einen einzigen Film gesehen haben. Es ist völlig unwichtig, ob der Vampir Vlad Dracul heißt oder Paul Müller oder eben in diesem Fall Tibor Ferengi. Diese Story, dass irgendjemand vor weiß ich wie vielen Jahrhunderten irgendwo in den Karpaten von irgendjemand anderem wiederum zu einem Vampir, bla bla bla, das hatten wir schon alles. Und Lumley verspielt damit tatsächlich jegliche Innovation, die er mit Band 1 geschaffen hat, diesem Vampir-Genre etwas Neues abzugewinnen. Und das ist tatsächlich schade. Und es ist auch wiederum ein Plothole, weil es erzeugt keine Spannung, es bringt die Geschichte nicht voran. Lumley begründet das in der Geschichte damit, dass Harry Coach als Totenhorcher sich von diesem alten Vampir seine Geschichte erzählen lassen muss, um herauszufinden, wie er diesen neuen, obwohl er eigentlich gar nicht neu ist, bösen Vampir Julian Budesco erledigen kann. Und das, um dann tatsächlich am Ende festzustellen, dass auch dieser neue Vampir, der im Klappentext erwähnte Budesco, mit den ganz klassischen Mitteln beseitigt wird. Kopf ab, Pfahl durchs Herz, verbrennen. Und damit ist das alles irgendwie so, weil man liest das und denkt irgendwie so, alles was passiert ist von vornherein klar. Der ist böse, der muss vernichtet werden und wir wissen auch, wie es klappt. Und es wird dann echt total holprig, weil man sich überlegt, wieso belagern die dieses Haus von diesem Vampir irgendwie tagelang, ohne den anzugreifen, obwohl sie genau wissen, der ist böse und wir müssen eigentlich nur Kopf ab und Pfahl und das alles, damit wir, die Leser, uns irgendwie ellenlang die Entstehungsgeschichte eines Vampirs durchlesen, was wir... Und ja, damit war es dann tatsächlich so, das merkt ihr sicherlich, das hört ihr sicherlich, der zweite Band der Nekroskop-Reihe Vampirbrut für mich echt eine Riesenenttäuschung war. Jetzt will ich aber nicht ungerecht sein. Plottechnisch, von der Story her, von der Figurenentwicklung, ist das echt ein totaler Griff ins Klo. Wo ich denke, wieso passiert sowas? Auf der anderen Seite muss ich und kann ich auch sehr gerne zugeben, dass Brian Lumley trotz alledem ein verdammt guter Autor ist. Er versteht sein Handwerk, er kann gut schreiben. Ich kann seine Sachen trotzdem lesen, ohne dass ich mich, wie soll ich das sagen, ne? Bei bestimmten Schilderungen, sehr langen Passagen, wie auch schon erwähnt, habe ich mich zwar gelangweilt, aber trotzdem habe ich diese Passagen gelesen und nicht nur quer gelesen. Und deswegen bleibt so als Fazit irgendwie so ein Mittelding, ne? Also irgendwie plottechnisch, verdammte Hacke, was ein Mist. Aber dieser Mist ist immer noch großartig erzählt. Grund genug für mich, das Ding nicht in Grund und Boden zu stampfen, aber eine längere Pause zu machen. Also was ich damit wirklich sagen will, es ist tatsächlich kein schlechtes Buch. Es ist im Vergleich zu Band 1 ein totaler Abfall von der Handlung her, nicht von der sprachlichen Qualität des Autors. Und ich werde auf jeden Fall den dritten Band auch irgendwann noch lesen, um einfach mal zu schauen, war das jetzt so ein Ausrutscher oder geht das so weiter? Weil, wie gesagt, dazu ist Lumley ein viel zu guter Autor, um das Ding jetzt vollständig zu vernichten. Das also als kleiner Hinweis für euch, als kleine Anregung für alle, die überlegen, soll ich mit dieser Nekroskop-Reihe anfangen oder nicht? Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und wenn nicht, euch wenigstens gut unterhalten. In diesem Sinne, wie immer, kommt gut durch die Nacht. Euer Anton Serkalov.